Il-Yong Kim liest die 8. Folge aus Kim Ho-yons Roman Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnungen in der Übersetzung von Jan-Henrik Dirks. Frau Yoms Sohn Min-Chik zieht das Unglück an. Früh platzt sein Traum einer Baseball-Karriere, seine Ehe scheitert krachend und um Geld und Anerkennung zu verdienen, ist ihm so gut wie jedes Mittel recht. Dabei bewegt er sich stets gekonnt auf der Grenze zwischen Legalität und Illegalität. Riskante Finanzgeschäfte brechen ihm jedoch das Genick und er muss bei seiner Mutter unterkriechen. Mit dem Erbe ihres ein paar Jahre zuvor verstorbenen Ehemanns hat Frau Yom ihren 24-Stunden-Laden eröffnet. Min-Chik ist überzeugt, dass ein Teil des Erbes ihm zugestanden hätte. Er ärgert sich, nicht in die Entscheidung einbezogen worden zu sein, obwohl er es war, der wegen seiner diversen Probleme in der Zeit des Kaufs den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hatte.
Trotzdem fühlte er sich ungerecht behandelt. Und nachdem er eines Tages seine Mutter in betrunkenem Zustand bedrängt hatte, den ihm zustehenden Anteil der Erbschaft herauszurücken, und es heftigen Streit gegeben hatte, war er Hals über Kopf ausgezogen und nacheinander bei verschiedenen ehemaligen Studienkollegen untergekommen. An diesem Punkt kamen die Grübeleien über seine Vergangenheit zu einem Ende. Die unbedeutenderen Unglückshürden, die er in der Folge noch hatte nehmen müssen, lohnten nicht mehr gezählt zu werden. Was er nun brauchte, war Geld für eine neue Geschäftsgründung. Dieses Geld lag im Laden seiner Mutter. Genauer gesagt, in dem Laden, den seine Mutter ohne seine Billigung unter Verwendung des ihm zustehenden Anteils der Erbschaft seines Vaters führte. Er würde sich seinen Anteil zurückholen, zu seinen Geschäftsaktivitäten zurückkehren und wieder viel Geld verdienen. Dann würde er seiner Mutter locker 2 Läden schenken können und dem nervigen Ex-Kommilitonen, der ständig herumquengelte, wann Min-Chik denn endlich ausziehe, einen ordentlichen Arschtritt verpassen. Heute wollte sich Min-Chik mit Ki-Yong treffen. Ki-Yong, der sich selber in Anlehnung an G-Dragon, den Sänger und Musikproduzenten Kwon Ji-Yong, abwegigerweise Ki-Dragon nannte, ging ihm mit seinen übertriebenen Gehabe und seiner maßlosen Art zwar gründlich auf die Nerven, aber war durchaus ein cleverer Kerl. Seit einigen Jahren hatte Min-Chik, wenn er wichtige Entscheidungen treffen musste, stets Ki-Yong um seine Meinung gefragt. Dieser hatte im Gegensatz zu ihm, Min-Chik, die Gabe, seinen Kopf zu benutzen und Min-Chik dazu zu bringen, noch einmal gründlich über seine Entscheidungen nachzudenken. Wenn Min-Chik auf das hörte, was Ki-Yong ihm sagte, hieß das nicht, dass er dann unbedingt Erfolg haben würde, aber das Risiko zu scheitern ließ sich dadurch reduzieren. Wenn das Gerücht aufkommt, dass sich mit einer Sache Geld machen lässt und man dann sofort einsteigt, ist es schon zu spät, sage ich dir. Komm da schnell wieder raus, ehe du komplett abgebrannt bist. Auch, dass er aus dem Bitcoin-Sumpf mit Mühe und Not wieder herausgefunden hatte, verdankte er Ki-Yong. Ebenso wie den Umstand, dass er letztlich die Finger von einem Solarenergiegeschäft gelassen hatte. Als ihm ein älterer Kumpel erzählt hatte, er treibe Geschäfte im Bereich der Sonnenenergie, und ihm eine Zusammenarbeit vorgeschlagen hatte, war ein befreiendes Gefühl wie ein Stromschlag durch seinen Körper gegangen. Und es war ihm so vorgekommen, als würde nun endlich auch in seinem Leben die Sonne wieder scheinen. Das Geschäft mit der Sonnenenergie stieß im Zuge der staatlichen Förderung erneuerbarer Energien jenseits der Atomkraft bei zahlreichen Investoren auf Interesse. Vor allem aber hatte Min-Chik diesmal das Gefühl gehabt, sich seinen Anteil sichern zu können, ehe die Sache in aller Munde war. Nach einigen Monaten jedoch war ihm der unheilvolle Gedanke gekommen, dass es sich hier um einen Betrug handelte. Das große Geschäft bestand lediglich darin, ein paar Bagger auf ödem Gelände herumbuddeln zu lassen, um Investoren für einen Solarpark zu ködern, dessen Bau offenbar niemals geplant gewesen war. Auch dieses Mal hatte Min-Chik Ki-Yong am Telefon von seinen Sorgen berichtet und es anschließend geschafft, wieder aus dem Geschäft auszusteigen. Der miese Schuft, der ihn für seine Machenschaften hatte gewinnen wollen, ging, Nachdem Min-Chik seinen Hals aus der Schlinge gezogen hatte, regelrecht an die Decke und warnte ihn, in Zukunft nachts auf der Straße aufzupassen. Was er selbst allerdings offenbar nicht tat. Insofern er eines Nachts auf der Straße von der Polizei geschnappt wurde und seine Mahlzeiten seitdem vom Justizministerium gestellt bekam. Mit anderen Worten, wenn Geong nicht gewesen wäre, hätte Min-Chik seiner windigen Karriere als Geschäftsmann um ein Haar noch ein paar Knastanekdoten hinzufügen können. Ki-Yong, der also hier und da die Rolle von Min-Chiks Gehirn übernommen hatte, wollte heute über ein bestimmtes Projekt mit ihm sprechen. Und Min-Chik hatte sich die Entendaunenjacke seines Zimmergenossen geschnappt und sich mit dem Auto zur Gyeongri-Dan-Straße aufgemacht. Anders als gewöhnlich war hier zu Neujahr nicht viel los. Es war nicht nur nicht viel los. Die Straße lag geradezu ausgestorben und verlassen da. Wenn ein Ladenviertel nach oben strebte, hob sich zack auch die Laune der Hausbesitzer und schon stiegen überall wie einem Naturgesetz folgend auch die Mietpreise. Hier war es nun so, dass die Läden, die diesen Preisen nicht mehr gewachsen waren, einer nach dem anderen dicht machten und das Geschäftsviertel langsam abzusterben begann. Man konnte davon ausgehen, dass die Gyeongri-Dan-Straße bald verschwinden und nur ihre kleinen Geschwister, die Mangri-Dan, die Songri-Dan und die Hwangri-Dan-Straße zurücklassen würde. Min-Chik fragte sich, weshalb Geong, der doch ein gutes Gespür für Veränderungen hatte, ihn ausgerechnet hier treffen wollte. Als er bei der Adresse ankam, die Geong ihm genannt hatte, sah er in einer Ecke der leeren Gasse ein kleines Bierlokal. Er parkte den Wagen vor dem Eingang.
»Dein Ernst? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit dem Auto kommen!«
Kaum hatte er das Lokal betreten, fing Geong an, ihn zu bekritteln. Min-Chik bekam augenblicklich schlechte Laune.
»Willst du damit sagen, ich soll bei dieser Kälte mit dem Bus fahren, oder was?«
»Taxi, es gibt doch Taxis!«
»Drauf geschissen, ich fahr doch nicht Taxi, wenn ich ein Auto hab. Das hat schon alles seinen Grund. Ich sag dir nicht umsonst, dass du nicht mit dem Auto kommen sollst. Du musst heute ein bisschen was trinken.«
»Was? Hier?
Bier ist mir zu lasch, das rühre ich nicht an.«
»Jetzt sag nicht, das wusstest du nicht.«
Geong, offenbar ungewillt, weiter auf Min-Chiks Genörgel einzugehen, drehte sich um und steuerte direkt auf die Theke zu. Min-Chik ließ sich auf einen metallenen Stuhl plumpsen, stützte die Arme auf den schmalen Tisch vor sich und sah sich um. Der Raum war funzelig beleuchtet. Aus einem Lautsprecher hörte man die E-Gitarrenklänge von lauter Rockmusik, und hier und da standen westliche Möbel im antiken Stil, die wohl nach dem Geschmack der hier einkehrenden amerikanischen Soldaten sein mochten. Im hinteren Teil des Lokals hing ein altes Plakat mit der Aufschrift »Drink Beer, Save Water«. Und wenn man ausatmete, kamen einem die Nebelschwaden aus dem Mund ganz so, als würde hier absichtlich nicht geheizt, um den Alkoholkonsum der Gäste anzukurbeln. Min-Chik war genervt. Bier war für ihn gewöhnlich nur mit Soju oder Whisky gemischt genießbar, und nun hatte Geong ihn in diesem Bierlokal antanzen lassen. Über welche geschäftliche Angelegenheit er auch mit ihm sprechen wollte, Min-Chiks Vertrauen war bereits schwer erschüttert. Ob Geong seinen Missmut wahrnahm oder nicht, war nicht erkennbar. Jedenfalls ließ er sich von dem langhaarigen Barkeeper irgendwas servieren und kam damit zu Min-Chik herüber. Er trug ein Holzbrett, in das kleine Vertiefungen gebohrt waren, und in jeder dieser Mulden befanden sich kleine Gläschen, etwas größer als Schnapsgläser, jeweils mit verschiedenfarbigen Flüssigkeiten gefüllt, dunkel, kürbisfarben oder beinahe schwarz. Die sojasoßenfarbene Flüssigkeit wirkte ein wenig wie dunkles Bier. Die kürbisfarbene Flüssigkeit erinnerte eher an Cognac. »Ist das Bier?« fragte Min-Chik.
»Probier mal«,
antwortete Geong, die Mundwinkel leicht nach oben gezogen und mit der Hand eine Trinkbewegung andeutend.
Allein die Tatsache, Bier aus Soju-Gläsern zu trinken, war Min-Chik schon zuwider.
Aber schließlich musste er es nicht bezahlen, sondern konnte sich kostenlos betrinken, und so griff er nach einem kürbisfarbenen gefüllten Glas und trank es in einem Zug aus. Ziemlich stark. Intensives Aroma. Am Ende leicht bitter. Durchaus speziell. War das Cognac? Oder Bier? Es schmeckte ganz anders als das lasche Bier, das er oft getrunken hatte. Wenn man einen Whisky-Cocktail sehr gut mixte, dann käme vielleicht so etwas Besonderes heraus.
Ohne sich noch einmal bitten zu lassen, wählte Min-Chik nun ein Getränk von etwas dunklerer Färbung.
Oh ja, das war noch voller im Geschmack.
In faszinierender Weise überlagerten sich das leicht Bittere und das Erfrischende. Nun eines mit gelblicher Tönung und viel Schaum. Minchik fühlte sich an Höhgardenbier erinnert, das er früher manchmal getrunken hatte, aber das hier war viel stärker und herber, ganz nach seinem Geschmack. Auch das letzte noch verbliebene dunkle Bier trank Minchik, nachdem er nur dran geschnuppert hatte, in einem Zug aus. Na sowas, so mild und weich konnte Bier schmecken? Oder hatte er gerade mit Sesamöl vermischten schwarzen Bohnensaft getrunken?
Wie kann Bier denn bitte so schmecken?
Gut, was?
Jetzt räum diese Kostproben hier mal weg und schenk mir richtig ein, dass es schäumt.
Von welchem?
Von dem ganz dunklen da. Kiong nahm das Holzbrett und verschwand, um kurz darauf mit zwei hohen, frisch mit Bier gefüllten Gläsern zurückzukommen. Minchik prostete Kiong zu und trank weiter.
Leicht bitter und erfrischend. Das hier war besser als ein aus 30-jährigem Ballantines gemixter Cocktail.
Wahnsinn! Dabei hatte er schon lange kein Bier mehr getrunken, weil es ihm zu fad und unbefriedigend gewesen war. Wo um alles in der Welt war ein Bier mit so überwältigendem Geschmack entstanden?
Das nennt sich Ale und wird in Europa gern getrunken.
Ale? Und das Kassbier, das wir trinken, was ist das denn dann?
Das ist Lager. Steht doch auch auf den Bierdosen drauf.
Was? Das, was daneben Kass draufsteht, heißt Lager, nicht Lager?
Boah, ich kann zwar auch kaum Englisch, aber du bist ja echt ein Knaller. Das war ein Dad-Joke, Alter. Glaubst du echt, ich weiß das nicht? Ach komm, auf jeden Fall bei uns und in Amerika trinkt man hauptsächlich Lager. Und in Europa Ale. Seit ein paar Jahren ist hier in Gyeongnidan und auch in Itaewon der Ale-Frühling angebrochen. Die Hipster trinken nur noch sowas.
Aber ich könnte mir vorstellen, das ist auch was für Durchschnittsheinis.
Wirklich ganz mein Fall. Intensiver Geschmack vom Aroma her auch. Da braucht man mir mit Cognac gar nicht mehr kommen. Ey, das könnte man doch bestimmt auch in Room-Saloons vertreiben. Ach, was kommst du denn jetzt mit sowas? Wenn man sich auf das Geschäft mit den Room-Saloons einlässt, hat man dauernd mit schmutzigen Kerlen zu tun. Wir bleiben schön sauber. Hey, Geschäfte machen heißt davon leben, dass man anderen was wegnimmt. Leicht verdient sich da gar nichts. Was ich meine ist, dass wir das Risiko minimieren. Der Punkt ist, der Markt für Ale wächst. Und die Gesetzeslage ist mittlerweile so, dass man eine kleine Brauerei, die solches Ale herstellt, auch privat führen darf.
Echt?
Schlappe 200 bis 300 Millionen Won und du kannst in Gyeonggi-do irgendwo, wo es reichlich Wasser gibt, deine eigene Brauerei aufmachen. In Gapyeong oder Cheongpyeong oder so. Wie wäre es, wenn wir sowas da herstellen und dann hier in Seoul verkaufen?
Du hast doch letztens gesagt, du würdest gerne eine Kneipe führen.
Dann wirst du jetzt nicht Kneipen, sondern Brauereibesitzer. Um so ein fabelhaftes Bier werden sich die Läden reißen, sag ich dir. Das wird der absolute Renner.
Heißt das, man kann so ein Bier auch in einer kleinen Brauerei herstellen?
Ja, sag ich doch.
Und wer macht das? In diesem Moment erschien, umhüllt von feinem Bratöldunst, der langhaarige Barkeeper und brachte einen Teller mit Chicken Wings und Pommes frites. Kiong wies auf den jungen Mann, als wollte er Minchik ein neues Produkt vorstellen. Der Barkeeper begrüßte Minchik und setzte sich zu ihnen an den Tisch.
Der Schwager von meinem Freund hier ist Brewmaster. Brew heißt Bierbrauen und Master heißt Meister. Also jedenfalls. Er ist so etwas wie ein Küchenchef, der Bier herstellt. Er heißt Steve, kommt aus Portland und führt in Paju eine kleine Brauerei.
Minchik schaute etwas verwirrt zwischen Kiong und dem Barkeeper hin und her. Dann übernahm freundlicherweise Letzterer das Erklären. Seine große Schwester habe in Portland, der hipsten Stadt Amerikas, studiert und Steve habe dort das hipste Bier gebraut. Die beiden hätten sich dort getroffen und Steve sei vor 4 Jahren mit ihr nach Korea zu Besuch gekommen. Als er das koreanische Bier getrunken habe, sei ihm der Gedanke gekommen, dass man hier mit selbstgebrautem Bier ein großes Geschäft machen könnte. Und so seien die beiden nach ihrer Heirat vor 2 Jahren nach Korea gezogen, hätten in Paju eine kleine Brauerei gegründet und würden seitdem Bier vertreiben. Steve und seine Schwester kümmerten sich um die Brauerei und er, der Barkeeper, würde diese und auch andere Kneipen mit dem Bier beliefern und Werbung für die Bierproduktion seines Schwagers machen.
Aber was hat das denn alles mit Amerika zu tun, wenn Ale in Europa getrunken wird? Ach komm, schon mal was von Globalisierung gehört? Und wenn es in Europa was Neues gibt, übernehmen die Amerikaner das doch sofort und machen damit riesige Geschäfte.
Wusstest du das nicht?
Naja, Jedenfalls läuft die Brauerei von seinem Schwager wie geschmiert und die wollen expandieren. Deshalb brauchen die jetzt noch einen Unternehmer, der da mitmacht. Und Mitarbeiter. Und an dieser Stelle kommen wir ins Spiel.
Ein bisschen plötzlich zwar, aber Brauereichef. Schon ein komisches Gefühl, dass mir nach so langer Zeit endlich mal wieder vernünftige Arbeit angeboten wird. Aber wenn das alles so gut läuft, dann müsste es doch massenweise Investoren geben.
Wieso bekommen denn ausgerechnet wir beide diese Chance? Okay, du kannst jetzt gerne anfangen, hier an irgendwelchen Kleinigkeiten herumzumosern. Nee, ich meine, du hast doch damals bei den Solaranlagen selbst gesagt, warum anderen Leuten den Arsch abputzen, wenn der Kuchen schon gegessen ist.
Oh Mann, ich bin eben Key Dragon, klar? Der Steve, der ist total wählerisch, was Leute angeht. Als ich ihn getroffen habe, da hat er sich erstmal über mein Konglisch total kaputt gelacht. Hat aber natürlich auch gleich gecheckt, dass ich ein zuverlässiger Kerl bin. Und irgendwann hat er auch zu meinem Kumpel hier gesagt, bei den Koreanern, da weiß man ja nie so genau, woran man ist, aber der Key Dragon hier, der ist total nice. Dem würde er absolut vertrauen und Beziehungen sind schließlich super wichtig, wenn man ein Geschäft vergrößern will.
Giong warf dem Barkeeper einen Zustimmung heischenden Blick zu. Und dieser reckte prompt den Daumen in die Höhe und versicherte, sein Schwager sei zwar extrem pingelig, von Giong habe er aus irgendeinem Grund aber eine sehr hohe Meinung. Minchik hatte Giong immer schon als albernen Lackaffen betrachtet. Aber wenn er sich auch bei diesem Amerikaner zunächst so lächerlich gemacht hatte, dann war es schon sehr eigenartig und ziemlich zweifelhaft, dass ihm nun diese große Gelegenheit gegeben wurde. Und nur weil einer aus Amerika kam, hieß es ja nicht, dass er kein ausgemachter Betrüger sein könnte. Da Minchiks Skepsis nicht weichen wollte, stand der Barkeeper auf, um etwas zu holen. Es war eine unbedruckte 500-Milliliter-Bierdose. Der Barkeeper öffnete die Dose, goss deren Inhalt in ein frisches Glas und reichte es Minchik. Der trank einen Schluck, nicht ohne auch diesmal wieder begeistert zu sein.
Man kann das auch in Dosen verkaufen. Das ist der Grund, weshalb der Betrieb vergrößert werden soll.
Minchiks Kopf nickte wie von selbst.
Minchik, hör mal, Steves Bier wird nun auch in Supermärkten und 24-Stunden-Läden verkauft. In manchen 24-Stunden-Läden gibt es wohl schon Bier aus anderen Brauereien. Wir müssen uns beeilen. Wir machen das Bier mit dem besten Geschmack und wenn du jetzt noch als Mann mit langjähriger logistischer Erfahrung zu unserem Team dazustößt, dann läuft die Sache.
Minchik nahm noch einen Schluck und dachte nach. Er spürte, wie sich süßlicher Malz und bitterer Hopfengeschmack in seinem Mund ausbreiteten. Und schließlich war er sich sicher. Das war der Geschmack des Erfolgs. Kiong setzte nach, um die Sache endgültig festzuklopfen.
Du weißt schon, dass im Sommer das Bier aus Japan komplett ausfällt. Deine Mutter hat doch einen 24-Stunden-Laden, oder? Geh doch mal hin.
Asahi, Kirin, Sapporo, die hatten alle das Viererpack für 10.000 im Angebot.
Und?
Alle weg. Der Boykott japanischer Erzeugnisse im Moment, das ist für uns die Chance. Überleg doch mal. Die Lücke, die entsteht, wenn das japanische Bier wegfällt. Wer wird die füllen?
Kass? Haiti?
Nee, mein Lieber. Steves selbstgebrautes Ale.
Aber der Japan-Boykott, ob der so lange anhält, versuchte Minchik noch, seinen letzten Zweifeln Ausdruck zu verleihen. Sichtlich genervt leerte Giong sein Glas und knallte es auf den Tisch.
Na hör mal, hast du vergessen, zu welchem Volk wir gehören? Die Unabhängigkeitsbewegung haben wir damals zwar noch nicht mitmachen können, dafür aber die Sache mit dem Japan-Boykott. Deswegen ist doch auch gerade die Hölle los. Wir sind Koreaner. Dehan-Minguk. Im Baseball und im Fußball, da sind Korea und Japan doch die absoluten Feinde. Oder ist dir das neu? Wer da verliert, der kann sich zu Hause aber auf was gefasst machen. Japanisches Bier? Trink kein Mensch mehr, sag ich dir. Du hast ja nicht einen Funken Nationalstolz, echt. Hätte ich gar nicht von dir gedacht.
Was hat das denn mit Nationalstolz zu tun? Ich boykottiere Japan doch auch. Ich habe schon lange kein Mevius mehr geraucht.
Also machst du mit oder nicht? Ich biete dir hier ein Sprungbrett. Und nur weil du zurzeit Probleme hast, machst du hier einen auf pingelig, echt. Weißt du eigentlich, wie genau ich das alles nehme? Als du damals diesen ganzen Kram machen wolltest, der so grandios aussah, da war doch ich derjenige, der dir abgeraten hat. Und was ich dir jetzt empfehle, willst du nicht?
Dass du so ein Hasenfuß bist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Min-Chik antwortete nicht. Stattdessen zeigte er auf sein leeres Glas. Der Barkeeper sprang auf und füllte ein neues Glas. Min-Chik nahm es und kostete noch einmal von dem selig machenden kürbisfarbenen Trank. Dann stellte er das Glas ab und klopfte Giyong, der zusammenzuckte und das Gesicht verzog, einmal auf den Hinterkopf und sagte feierlich,
»Du kannst dich auf mich verlassen. Wie viel braucht ihr?«
Min-Chik hatte den Chauffeurservice gerufen und sich in seinem Wagen zum Haus seiner Mutter in Chongpadong fahren lassen. Er war schon im Begriff, die Wohnung zu betreten, doch dann zögerte er. Zum einen war es ihm unangenehm, sich nach so langer Zeit wieder bei seiner Mutter blicken zu lassen, vor allem aber brauchte er irgendwas, um sie von seinem neuen Vorhaben zu überzeugen. Seiner Mutter, die ja keinen Alkohol trank, eine Bierprobe aufzuschwatzen, um ihr die Qualität des neuen Produktes begreiflich zu machen, wäre vermutlich keine gute Idee. Da kam ihm schlagartig ein Gedanke. Er machte Kehrt und lenkte seine Schritte nun in eine andere Richtung. Der Laden. Der 24-Stunden-Laden seiner Mutter, der zur Hälfte von dem ihm zustehenden Erbteil seines Vaters finanziert worden war. Giyong hatte gesagt, das Dosen-Ale sei in manchen 24-Stunden-Läden bereits im Angebot. Wenn dem so war, dann könnte er seiner Mutter mit einem in ihrem Laden gekauften Ale-Bier doch anschaulich das Expansionspotenzial dieser Branche vor Augen führen. Jetzt um 11 Uhr abends gab es keine Kunden, der Laden lag leer und öde da und am Eingang blinkte noch immer trostlos die Weihnachtsbeleuchtung vom vergangenen Jahr. Mit bitterer Miene öffnete er die Tür und trat ein. »Nabend«, begrüßte ihn mit voluminöser, tiefer Stimme ein Mann im mittleren Alter. Min-Chik ging an ihm vorbei und auf das Kühlregal zu. Er hatte nicht so genau hingesehen, aber die Aushilfe für die Nachtschicht schien gewechselt zu haben. Von ziemlich rundlich zu irgendwie viereckig. Ihm fiel ein, dass seine Mutter ihn vor 2 Monaten gebeten hatte, für die Nachtschicht einzuspringen, bis sie einen neuen Mitarbeiter gefunden habe. Ein hirnverbrannter Vorschlag. Dass sie ihn offenbar noch immer für jemanden hielt, der mal eben Aushilfe spielen konnte, hatte ihn damals zur Weißglut gebracht. Nicht, dass er es nicht irgendwie auch bedauert hätte. Vielleicht wäre es ganz vernünftig gewesen, ein wenig auf seine Mutter zu hören, bevor er seinen Anteil einforderte. Aber nicht eine Sekunde wollte er so leben wie runde oder viereckige Typen, die sich an den Rand der Gesellschaft hatten drängen lassen und nun nachts auf irgendeinen Laden aufpassen mussten. Er mit seinen 40 Jahren befand sich schließlich im besten Alter, oder etwa nicht? Wer in dieser Welt nicht mithalten konnte, fiel er sofort auf die Schnauze. Er aber würde nun auf einem Chefposten sein zweites Leben beginnen, sei es als Kneipen- oder als Brauereibesitzer. Er stand vor dem Bierregal und überlegte, was er kaufen solle. Dort, wo sonst das japanische Bier gestanden hatte, befanden sich nun irgendwelche unbekannten einheimischen Marken. Von den Sorten aus eigener kleiner Produktion, die Giyong erwähnt hatte, fielen ihm allerdings keine auf. Er öffnete die Tür des Getränkeschranks, ließ seinen Blick über die in Reihe und Glied stehenden Dosen wandern und machte mit knapper Not 2 Dosen mit etwas unprofessionell wirkendem koreanischsprachigem Markenaufdruck ausfindig. Bierberg Sobaek-san Pale Ale und Bierberg Tebaek-san Golden Ale. Min-Chik nahm jeweils 1 Dose davon und als Vergleichsprobe noch 2 Dosen Tsingtao und ging zur Kasse. Der viereckige Mann hinter dem Tresen sah von Namen noch bulliger aus. Er hatte etwas von einem Bären und gleichzeitig auch etwas von einem Urmenschen, der gerade unterwegs war, um Bären zu jagen. Min-Chik betrachtete ihn mit einer gewissen Faszination. Bei so einem Ladenmitarbeiter brauchte man sich keine Sorgen machen, dass sich in der Nacht ein Dieb hier hereinwagen könnte. Beim Anblick des Urmenschen, der in behäbiger Weise das Lesegerät über den Barcode gleiten ließ, musste Min-Chik schmunzeln. »Dieses Bier hier, verkauft sich das gut?«, fragte Min-Chik und zeigte auf das Sobaek-san.
Eher nicht.«
»Haben Sie das mal probiert? Wie schmeckt das denn so?« Nachdem er alles eingescannt hatte, hob der Mann an der Kasse den Kopf und sah Min-Chik an.
»Weiß ich nicht. Ich trinke keinen Alkohol.«
Klar. Sieht selber aus wie 2 Kisten Bier, trinkt aber nichts. Wer es glaubt, der Kerl wollte ihn wohl zum Narren halten.
Ach so, Sie machen den Eindruck, als würden Sie ab und an gern einen trinken, deshalb frage ich.
»Macht 14.000 Won.«
»Was denn?
4 Dosen, das sind doch 10.000 Won. Das hier, das koreanische Bier, da gibt es keinen Rabatt.
Was?
Bei 4 für 10.000 würde sich das wohl viel besser verkaufen. Das weiß ich nicht.
Ah, stimmt. Darüber können Sie ja nicht Bescheid wissen. Na dann, eine Tüte bitte.
Der Mann stand unbeweglich da, den Blick auf ihn gerichtet.
Wieso das denn? War der jetzt schlecht gelaunt, weil er sich nicht ausreichend respektiert fühlte? Der kleine Aushilfsarbeiter.
Aber als er ihn immer weiter anstarrte, wurde es Minchik doch ein wenig mulmig.
Dieses viereckige Gesicht und diese schmalen Schlitzaugen machten ihn ein wenig nervös, aber auch fuchtig.
»Na, was ist? Sie sollen mir das in eine Tüte packen.«
»Sie müssen das noch bezahlen.«
»Ach so, bezahlen. Ich bin der Sohn der Chefin. Packen Sie es einfach ein.«
Da erst fiel ihm ein, dass er bisher gar nicht gesagt hatte, wer er war. Trotzdem stand der Mann an der Kasse noch immer da und starrte ihn an.
Hatte der schon Altersbeschwerden oder was?
»Was ist? Keine Lust zu arbeiten?«
Da war jetzt wohl ein anderer Ton vonnöten, aber der Mann an der Kasse rührte sich immer noch nicht.
»Ich hab gesagt, ich bin der Sohn der Chefin. Kapierst du das nicht?«
»Beweis mir das.«
»Was?«
»Du sollst mir das beweisen, dass du der Sohn von der Chefin bist.«
»Hast du mich etwa gerade geduzt?«
»Ja, so wie du mich auch.«
»Ich fass es nicht. Weißt du nicht, wie die Chefin aussieht? Wir sind uns doch ähnlich. Die gleichen Augen, die gleiche Adlernase, oder etwa nicht?«
»Nee, finde ich nicht. Ihr seid euch nicht ähnlich.«
Minchik stand hilflos da.
Es war nicht nur dieser spöttische, nervtötend schwerfällige Tonfall, der ihn verunsicherte. Der stechende Blick, den der stattlich gebaute Kerl auf ihn herabwarf, wirkte regelrecht bedrohlich. Mit so einer komplizierten Lage hatte er nicht gerechnet. Doch es dauerte nicht lange und seine Sprachlosigkeit wich der in ihm aufsteigenden Wut und dem Verlangen, hier mal ordentlich auf den Putz zu hauen.
»Du blödes Arschloch! Wenn du demnächst gefeuert wirst, würde dir das als Beweis genügen? Wenn ich das meiner Mutter sage, dann... Wobei, eigentlich gehört der Laden nämlich mir. Schon gewusst? Ich könnte dich auf der Stelle feuern, klar?«
»Du kannst mich nicht feuern.«
»Ich wär doch wahnsinnig. Was sagst du da, du Spinner?«
»Wenn du mich jetzt sofort feuerst, wer macht dann die Nachtschicht?«
»Gibt doch jede Menge Leute. Man muss halt wen finden. Da brauchst du dich nicht weiter drum zu kümmern, wenn du deinen Job los bist.«
»Du kannst mich nicht feuern. Du findest keinen für die Nachtschicht. Du selber kommst dafür nicht in Frage und die Chefin ist im Moment krank.«
»Was?«
»Ja, die Chefin hat mir das gesagt, dass sie einen Sohn hat und dass der sie vollkommen ignoriert, obwohl sie krank ist.«
Das hat meine Mutter gesagt? Na sowas.«
»Du weißt das noch gar nicht, was? Dass die Chefin seit ein paar Tagen regelmäßig zum Arzt muss.«
»Was?«
»Deine Mutter ist seit ein paar Tagen ziemlich krank. Kannst nicht für deine kranke Mutter sorgen, aber willst mich feuern. Und die Nachtschicht, die soll dann deine Mama machen, was?« »So verhält sich doch kein Mensch.«
Minchik spürte, wie irgendetwas in seinem Körper in die Tiefe stürzte. Es fühlte sich an, als ob ein ungeheurer Schmerz seine Gedärme durchbohrte und seinen ganzen Körper zu Boden drückte. Weder hatte er gewusst, dass seine Mutter krank war, noch, dass sie anderen Leuten gegenüber so über ihn sprach. Als hätte der Mann an der Kasse soeben das Gerichtsurteil über ihn verkündet, schnappte Minchik nach Luft. Die noch im Raum hängenden Worte wurden zu einem bleiernen Gewicht und zogen ihn immer weiter in die Tiefen eines dunklen Ozeans hinab.
Il-Yong Kim mit der 8. Folge aus dem Roman Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon, aus dem Koreanischen von Jan-Henrik Dirks. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch bei Random House Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Das Landgericht Neubrandenburg will am Vormittag das Urteil im Fall des getöteten 6-jährigen Joel aus Pragsdorf verkünden. Angeklagt ist ein 15-Jähriger, der den Jungen ermordet haben soll. Aus Neubrandenburg Sven-Peter Martens.
Konkret wird ihm vorgeworfen, im September vergangenen Jahres den 6-jährigen Jungen in der Nähe eines Bolzplatzes in Pragsdorf geschlagen und dann mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Das habe der Angeklagte am letzten Prozesstag in dem nicht öffentlichen Verfahren auch weitgehend so gestanden, sagte ein Gerichtssprecher. Nach NDR-Informationen hat die Verteidigung wegen Totschlags eine Gefängnisstrafe von maximal 7 Jahren gefordert. Die Staatsanwaltschaft will, dass der Angeklagte wegen Mordes 8 Jahre ins Gefängnis kommt. Die Nebenklägerin plädiert auf 10 Jahre Haft. Auch wegen Mordes. Sie fordert außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung. Zur geplanten Urteilsverkündung sind heute nur Journalisten, aber keine Zuschauer zugelassen.
Mehr als 20.000 Menschen haben sich am 1. Mai an linken und links